Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell treffe ich jetzt eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen, von denen ich genau nichts weiß und versuche jetzt mal herauszufinden, warum wir miteinander reden. Und ebenso traditionell starte ich das Gespräch mit einem Hallo.
Hallo.
Hi. Ich bin Sebastian. Darfst du mir deinen Vornamen verraten oder verrät er was über dich?
Ich bin Josephine. Nee, der verrät nichts.
Hallo Josephine. Freut mich, sage ich mal vorsichtig. Ich versuche jetzt dahinter zu kommen, warum wir miteinander reden, was du möglicherweise tust, wer du vielleicht bist. Und dazu gibt es so drei kleine Hinweise aus der Redaktion. Das hier, das ist der erste.
Und ich bin so ein Mensch, ich trage mein Herz sowieso immer nach außen. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Ich bin ein offener Mensch im Analogen und habe damit auch kein Problem digital, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mir folgt.
Das bist du gewesen, wenn ich das nach einem kurzen Hallo richtig interpretiert habe.
Ganz genau.
Das heißt, du bist jemand, der ist in Social Media unterwegs und das eventuell einigermaßen erfolgreich, weil du von mehreren Followern, also es klang jetzt nicht nach drei, sondern schon nach ein paar mehr. Du bist erfolgreich in Social Media unterwegs und tust da Dinge.
Ganz genau.
Ja. Und nimmst kein Blatt vor den Mund, das habe ich gerade auch schon irgendwie zwischendrin gehört. Ist das was typisch ist, wenn ich dir folge, dass du ganz klar Dinge aussprichst, die vielleicht andere nicht aussprechen?
Ja, ich glaube, das schätzen die Menschen, die mir folgen.
Mhm.
An mir.
Ist das eher so was Hobbymäßiges, was du, ich sag jetzt mal, nebenher im weitesten Sinne tust, oder ist das schon ein Stück deines Berufs? Oder deiner Berufung?
Oh, es ist ein großer Teil meines Berufes tatsächlich.
Mhm. Okay, das hier ist der zweite Hinweis.
Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zum Teufel soll das sein?
Okay, ich vermute mal, es hat nichts mit dem Song an sich zu tun, sondern vielleicht ist die Message das, was im Text gerade transportiert wurde. Hast du was mit diesem Himmel zu tun, im übertragenen oder im direkten Sinne?
Habe ich,
ja,
ganz genau.
Okay, dann gibt es zwei Möglichkeiten, in die ich abbiegen könnte, nämlich einmal sowas wie quasi in die metaphysische Ecke oder in die meteorologische Ecke. Aber wenn du jetzt irgendwie eben schon gesagt hast, du bist dafür auch durchaus bekannt, dass du Sachen aussprichst, dann klingt das eher so ein bisschen, als würdest du Themen bearbeiten, die dann vielleicht auch so im weitesten Sinne mit diesem Himmel im übertragenen Sinne zu tun haben. Und das bringt mich relativ schnell zu Religion. Hast du was mit Religion zu tun?
Habe ich.
Hast du.
Du bist sehr clever.
Oh, vielen Dank, das ist sehr nett. Okay, du hast was mit Religion zu tun und das auch beruflich?
Ja.
Aha, dann kommt noch der letzte Hinweis.
Gott, der Tag geht zu Ende. Ich will loslassen, was ich heute an schlechten Nachrichten gehört habe. Loslassen, was ich nicht ändern konnte. Und hoffnungsvoll in eine Nacht gehen. Friedlich schlafen, wenn es geht.
Das war vermutlich sowas wie ein Gebet und das warst vermutlich auch wieder du und das würde ich dann jetzt als Transferleistung versuchen noch hinzukriegen, war vermutlich dann auch irgendwie auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer du dich so rumtreibst. Also wäre meine Vermutung jetzt, wenn du das mit der Religion irgendwie beruflich machst, du bist sowas wie, ich kenne nicht die richtigen Bezeichnungen, also hau mir nicht direkt auf die Finger, ich sage jetzt mal Pfarrerin oder also du bist zumindest ein wichtiger Bestandteil der Kirche beruflich. Du wirst mir gleich noch sagen, wie die richtige Bezeichnung ist. Und bist das eben nicht nur in der Kirche oder in einer Gemeinde quasi vor Ort, sondern machst das, was die Kirche vielleicht hier und da doch eher verpennt hat, gehst in Social Media und nutzt die digitalen Tools, um auch so an deine, ich mache Anführungszeichen, Schäfchen zu kommen. Wie nah bin ich dran?
Du bist super nah dran. Du hast es auf den, auf den Punkt getroffen. Genau.
Tatsächlich.
Du hast sogar die richtige Bezeichnung. Ich bin Pfarrerin.
Du bist
oder
Pfarrerin.
Wie man bei uns im Norden sagt, Pastorin, aber das ist das Gleiche.
Mhm.
Das ist nur so ein regionaler Unterschied.
Ah, okay. Mhm.
Ich bin in einer Gemeinde Pastorin und habe irgendwann angefangen, auf Instagram zu posten. Und bin da, und das kann ich echt auch mit Stolz sagen, bin da ziemlich erfolgreich, weil ich nicht nur die schönen Seiten des Lebens zeige, sondern eben auch alles andere.
Ja, wie das Leben halt so ist.
Themen bespreche, die sonst eher in unserer Gesellschaft und in der Kirche irgendwie tabu sind.
Das finde ich ganz schön spannend, weil die Kirche ja gerade, was, also wenn du Pfarrerin bist, dann bist du offensichtlich evangelisch, würde ich jetzt mal stark vermuten, weil die Kirche ja gerade doch ein starkes Imageproblem hat, was eher der katholischen Kirche zu verdanken ist. Zu hören, dass diese Kirche auch andere Wege gehen kann, finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Josephine, lass uns, bevor wir da einsteigen, weil da gibt es auch direkt sehr viele Dinge, die mir in den Kopf fallen, die ich mit dir besprechen muss, lass uns noch kurz vervollständigen, wie heißt denn du komplett?
Josephine Teske.
Josephine Teske.
Genau, und es wäre schön, würdest du mich Fine nennen, denn eigentlich nennen mich alle nur Fine.
Sehr wohl, Fine, das mache ich. Freut mich, dich kennenzulernen. Und dann lass doch erstmal kurz darüber sprechen, wie du bei Instagram gelandet bist als Pastorin oder Pfarrerin. War das eher so ein Zufallsprodukt oder hast du irgendwann gesagt, hey, ich muss da mal neue Wege gehen und hast das ganz bewusst getan?
Nee, da war ich sogar noch in der praktischen Ausbildung zur Pfarrerin und habe gemerkt, dass meine Kolleginnen da sind und bin da nur hingegangen, um die zu stalken. Tatsächlich. Und habe da am Anfang, habe ich halt so was ganz Normales so gepostet, ne, was meine Kinder so machen oder so. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, was ich zu sagen habe, das interessiert andere Menschen oder das bewegt. Und dann ist es so gewachsen. Also ich hatte überhaupt nie die Absicht, das zu tun, was ich da gerade tue.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass du da auch das ganze Leben besprichst. Also nicht nur irgendwie die positiven Seiten, sondern all das, was das Leben eben so mitbringt. Dann nimm uns doch vielleicht mal ein Stück weit damit rein. Also was sind so typische Themen, die bei dir auftauchen, wenn ich jetzt durch dein Instagram-Profil swipen würde?
Also echt alles. Ich nehme sozusagen meine Follower mit durch meinen Alltag. Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern und verstehe mich aber mit dem Vater meiner Kinder total gut. Das ist immer wieder so ein Thema, ne? Wie ist eine alleinerziehende Mutter berufstätig und dann auch noch Pastorin oder Pfarrerin? Wie erlebt die ihren Alltag? Das sind so Themen. Und dann eben wie, also so weibliche Themen, ne, wie ist es eigentlich jetzt gerade Frau zu sein und dann eben alles, was ich in meinem Alltag als Pastorin oder Pfarrerin erlebe. Also bespreche ich solche Themen wie Trauer, Beerdigung, aber auch Glaubenszweifel oder wie ist es jetzt gerade, wenn man unter Corona-Bedingungen Taufe feiert. Genau, sowas alles. Also das ganze bunte Leben.
Wie ist das denn, wenn man unter Corona-Bedingungen eine Taufe feiert? Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ja wahrscheinlich alles auch sehr, sehr abgespeckt, ne?
Total. Also du musst dir vorstellen, wenn so die meisten Tauffamilien, die kommen zur Taufe, dann kommen die mal wieder zur Hochzeit oder zur Konfirmation. Und die meisten Familien sind so eher kirchenfern. Aber denen ist es wichtig, dass das Kind getauft wird. Also sind die sowieso in der Kirche schon mal für sich an einem fremden Ort. Und dann unter Corona-Bedingungen, wo nicht gesungen werden darf, alle tragen eine Maske, ist es nochmal ganz anders und noch viel komischer als sonst. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das machen, dass es ein schönes Erlebnis für Familien wird. Und unter Corona-Bedingungen heißt es bei mir, dass wir im Garten, wenn möglich, der Familie taufen oder an einem Ort, wo die sich total wohlfühlen und sicher. Und ich den Eltern beibringe vorher, wie die ihr Kind taufen.
Das heißt quasi die Taufen selber dann, ja?
Die Taufen selber, ich spreche die Taufworte mit Abstand, sodass wir alle keine Maske tragen müssen und das Kind keine Angst bekommt. Und die Eltern dürfen sozusagen das Wasser auf die Stirn ihres Kindes machen und ihr Kind segnen. Genau, das ist gerade bei mir zumindest Taufe unter Corona-Bedingungen und ich erlebe das als sehr wertvoll und sehr schön für die Eltern.
Was ja vielleicht auch tatsächlich so ein Learning auch wieder durch Corona sein kann, dass halt Dinge, die man vielleicht immer so gemacht hat, wie man sie gemacht hat, auch irgendwie anders gehen. Man muss es nur mal ausprobieren.
Richtig, und das liebe ich tatsächlich, dass Corona das mit der Kirche auch macht, dass wir gezwungen waren, anders zu denken und auszuprobieren. Das hätten wir niemals aus uns selbst heraus so radikal getan. Auch was so alles Digitale angeht, ne?
Ja, und dann sind wir ja wieder im Prinzip bei deinem Instagram-Account, ne? Vielleicht bevor wir auch darüber sprechen, wie man das, worum es in der Kirche geht, sowas wie Glauben, sowas wie Religiosität digital, ja, verbreiten ist irgendwie ein blödes Wort, unterstützen oder leben kann. Sag doch einmal, wie viel Zeit steckst du da rein? Also wie viel Arbeit in Anführungszeichen ist es dann tatsächlich, wenn du jetzt irgendwie, das war eben sowas wie ein Abendgebet, ne? Also bist du dann wirklich täglich auf Instagram und bietest täglich irgendwie Content, auch passend zur Uhrzeit dann?
Tatsächlich habe ich täglich Content. Mhm. Das Gebet, das wir eben gehört haben, das ist von meinen täglichen Andachten. Ich habe seit Februar bis jetzt, bis Pfingsten, jeden Tag 3 verschiedene Andachten angeboten auf einer Website und die konnte man auch als Podcast hören. Mhm. Jetzt gerade mache ich Pause, weil ich unbedingt eine Pause brauche. Mhm. Und auf Instagram bin ich halt auch täglich, immer mit unterschiedlichem Content, eben was mein Tag so bringt an Themen, mhm, oder mir zufällt. Und ich stecke tatsächlich wahnsinnig viel Zeit da rein. Mhm. Ich kann das nicht in Stunden berechnen. Was ich poste, das geht relativ schnell. Das sieht man auch daran, dass ich ständig irgendwelche Rechtschreibfehler oder so habe. Also es ist so, ich lese da auch nicht drüber, weil es mir wichtiger ist, dass ich einfach Content biete. Und zwar qualitativ hohen, aber dann ist es eben, an anderen Stellen fehlt dann halt was. Und ansonsten habe ich natürlich auch viel Seelsorgegespräche auf Instagram und die kosten natürlich auch Zeit.
Wie funktioniert das? Also machst du das dann in einem Einzelchat oder?
Ja, in einem Einzelchat. Mhm. Und auch das musste ich lernen, so Regeln, Seelsorgeregeln für mich für Instagram aufzustellen. Und meistens schreiben mir die Leute und ich sage dann, lass uns einen Termin ausmachen und dann habe ich eine Stunde oder maximal anderthalb Stunden nur für dich Zeit. Mhm. Und dann schreiben wir oder ich biete auch an, wir können telefonieren. Und dann habe ich ein Seelsorgegespräch, so wie ich es auch in der Gemeinde hätte.
Seelsorge vielleicht für die Menschen, die so gar nichts mit Kirche am Hut haben, ist im Prinzip einfach ein Gespräch mit jemandem über ein Thema, was diese Person beschäftigt gerade.
Genau, und das kann jedes Thema sein, was eben gerade so oben aufliegt. Mhm. Und es geht bei Seelsorge überhaupt gar nicht ums Missionieren. Mhm. Also ich kann ganze Gespräche führen, ohne dass wir einmal über Gott sprechen.
Und du bist ja nicht von Berufswegen her gezwungen, ab und zu mal Gott zu droppen, damit du ein Stempelchen irgendwo reinmachen kannst.
Genau, aber ja, wenn Gott halt irgendwie stärken kann, ne, oder eine Lösung sein kann, wie auch immer, oder auch die Bibel vielleicht da was Stärkendes haben kann, dann spreche ich dann natürlich drüber.
Was ja wahrscheinlich auch okay ist, weil wenn Leute dich aufsuchen, dich als Pastorin, als Pfarrerin, dann werden sie irgendeinen Bezug zum Glauben haben, also welchen auch immer. Mhm. Vielleicht haben sie keinen festen Glauben, aber irgendeinen Bezug werden sie zu dir haben, sonst würden sie dich nicht ansprechen, ne?
Richtig, genau. Genau, das ist auch was ich mit Instagram irgendwie geschafft habe. Natürlich haben die meisten Bezug zum Glauben oder zur Kirche. Mhm. So sind die ja überhaupt auf mich gekommen, aber mir folgen auch viele, die nichts damit zu tun haben und die sogar, also die auch kirchenfeindlich tatsächlich irgendwie oder der Kirche negativ gegenübergestellt sind, aber die folgen eben viele total gerne, weil die sehen, wie Kirche auch sein kann oder jemand aus der Kirche, und die dann Vertrauen zu mir haben und die wissen, dass ich nicht verurteile oder beurteile, sondern einfach höre.
Wie fühlt sich das dann an, wenn du dann zum Beispiel Feedback bekommst auf das, was du sagst, was ja dann in der Kirche im direkten Kontakt, vielleicht mit einem Einzelgespräch stattfindet, aber wahrscheinlich auf Instagram in einer ganz anderen Qualität passiert, ne?
Viel offener tatsächlich. Mhm. Also ich schätze das sehr auf Instagram, wenn Menschen sich mir öffnen, weil dadurch, dass die Menschen wissen, dass wir uns wahrscheinlich im analogen Leben nie begegnen werden, dass ich nicht weiß, wer sie sind, sind die ehrlicher und trauen sich noch mehr, sich selbst zu zeigen oder das, wovor sie sich vielleicht auch schämen oder Angst haben. Und das finde ich eine ganz große Stärke von Instagram. Und das fühlt sich für mich gut an. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es ja, das wissen wir ja alle, Social Media, ist es eben nicht immer gut, wenn Menschen anonym sind, ne? Weil die dann eben auch negativ viel offener sind oder schneller irgendwie auch Hass verbreiten.
Das heißt, du bekommst schon auch Hass ab zu deiner Person oder allgemein zum Thema Kirche, Glaube?
Nee, zum Thema Kirche, Glaube allgemein gar nicht, sondern es sind eher so andere Christinnen und Christen, die eine andere Einstellung als ich haben, oder eine andere Frömmigkeit. Und die zum Beispiel finden, dass Frauen nicht predigen dürfen. Mhm. Oder die finden, dass zum Thema Sex vor der Ehe oder so, ne? Mhm. Die dann finden, dass ich die Hölle predige. Mhm.
Das heißt, du bist in Augen von einigen sehr liberal unterwegs.
Ja, genau. So kannst du es ausdrücken.
Nervt dich das so ein bisschen, weil auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Kirchen jetzt nicht gerade irgendwie die Orte sind, wo sich Menschen zuhauf treffen. Ja gut, jetzt in Corona-Zeiten jetzt sowieso nicht, aber gerade um junge Menschen sich für das Thema Glauben zu interessieren, muss man ja, glaube ich, auch so ein Stück weit neue Wege gehen, oder?
Muss man, total, ja. Und tatsächlich wirklich neue Wege gehen. Und das ist für die Kirche nicht so leicht. Wir gehen gerne ausgetrampelte Wege und tun so, als wären sie neu. Mhm. weil uns da oft auch der Mut, glaube ich, fehlt. Und mich nervt es tatsächlich, ja. Mhm. Und gleichzeitig macht es mich mutig, wenn ich sehe, dass mir so viele Menschen folgen und ich da viel Feedback ja auch jeden Tag zurückbekomme. Ne? Mhm. Und dadurch lerne ich und weiß, okay, jetzt muss ich mal mit meinem Einfluss und meiner Reichweite muss ich jetzt einfach mal radikal sein und etwas tun, was ich eigentlich von mir aus gar nicht tun würde, aber um eine Grenze wieder zu verschieben und zu zeigen, Kirche kann so sein, so lebendig und bunt und wirklich offen.
Hast du dann so ein Beispiel für eine Grenze, die du bewusst verschoben hast und wo du vielleicht auch ein bisschen über deinen Schatten springen musstest, aber hinterher gesehen hast, hey, das war eine gute Sache?
Das ist immer viel, wenn es um mich persönlich geht. Mhm. Also zum Beispiel Weiblichkeit in der Kirche, im Amt. Also man darf ruhig weiblich sein, aber bitte nicht sexy sich zeigen oder bitte nicht, also nicht zu schön sein oder so. Das ist was total Doofes.
Das ist auch sowas, was quasi innerhalb der Kirche so ein bisschen schwebt imagemäßig, ja?
Genau, richtig. Und ich sehe das nicht ein. Ich kleide mich gerne sehr feminin und manchmal zeige ich mich bewusst sexy. Das würde ich eigentlich gar nicht so machen, ne? Ja. Und überhaupt gar nicht so zur Schau stellen. Aber ich mache das dann einmal, weil ich weiß, das sehen viele junge Frauen, die eben auch in diesen Beruf gehen wollen. Und die nicht wissen, ob sie mit ihrer Weiblichkeit richtig sind in dieser Kirche und so sein dürfen, wie sie sein wollen. Hm. Und ich zeige das auch nochmal älteren Generationen und sage, hier, guckt, so wollen wir sein und so sind wir. Und das müsst ihr jetzt akzeptieren.
Vielleicht können wir so ein bisschen über auch die evangelische Kirche mal sprechen, weil ich glaube, die katholische Kirche, die bekommt man auch als jemand, der vielleicht mit Kirche gar nicht so viel am Hut hat, immer wieder mit, weil sie immer wieder in den Medien ist, meistens durch Skandale. Mhm. Das heißt, man hat irgendwie vermutlich, wenn man nicht so viel sonst mit der Kirche zu tun hat, kein so richtig gutes Bild von dem, was da so passiert, von, weiß ich nicht, Köln bis nach Rom. Für einen Eindruck hast du, was man für einen Eindruck hat über die evangelische Kirche in der Öffentlichkeit?
Ich glaube, ganz viele können gar nicht so trennen zwischen der katholischen und den evangelischen Kirchen. Mhm. Also das sehen wir auch immer wieder, wenn in der katholischen Kirche ein großer Skandal ist, gibt es auch in der evangelischen Kirche Austrittszahlen oder so richtige Wellen, obwohl wir damit gar nichts zu tun haben. Mhm. Und was für ein Bild. Ich hoffe, ein positives, aber eher eins, was immer unrelevanter ist.
Weil ich glaube, aber das ist jetzt vielleicht auch so eine subjektive Sicht, ich glaube, dass die evangelische Kirche vielleicht so ein Stück weit liberaler rüberkommt, weil es zum Beispiel möglich ist, dass ne, so Dinge wie du möglich sind, also eine weibliche Person, die ein wichtiges Amt in der Kirche vertritt, was in der katholischen Kirche so nicht denkbar ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Verein, der schon länger irgendwie nicht mehr so richtig refreshed wurde, oder?
Ja, dein Bild, glaube ich, ist, das stimmt schon. Wir sind liberal oder wirken liberaler, sind es, glaube ich, auch. Alleine, dass ich im Netz über Sex sprechen darf, ist ja schon auch was Großes für Kirche. Und ich glaube auch, dass du recht hast mit diesem Refreshen. Also wir sind eben auch ein veralteter Haufen und das ist einfach, weil Kirche ist ja auch wirklich ein langsamer Apparat, also die Mühlen mahlen wirklich langsam und man muss an vieles denken und man will so wenig Menschen wie möglich irgendwie vom Kopf stoßen und deshalb sind so radikale Schritte oder mal, jetzt probieren wir einfach mal und dann fallen wir halt auch hin oder scheitern, sind halt seltener und dadurch passiert so eine Erneuerung kaum.
Hm.
Ja.
Jetzt könnte man böswillig auch sagen, Kirche hat sich vielleicht auch irgendwie selbst überholt, weil früher war es vielleicht ein Stück weit da, um Menschen Dinge zu erklären, die man nicht erklären konnte, also was passiert nach dem Tod oder hat ja ganz viele Antworten geliefert auf Fragen, wo Menschen an Grenzen gestoßen sind. Dann hat es irgendwann lange was mit Tradition zu tun gehabt, vielleicht noch bis zur Generation unserer Eltern hinweg, also da ist man einfach in die Kirche gegangen, weil man in die Kirche gegangen ist und man hat kirchlich geheiratet und man wurde getauft, das war halt irgendwie klar, wie das Amen in der Kirche, wie man das ja auch so schön sagt. Ist es vielleicht auch eine Generationsfrage, dass Kirche irgendwann nicht mehr so interessant ist? Oder sagst du durch deine Erfahrung auch vielleicht auf Instagram, hallo, guck dir meine Follower an, na klar ist Kirche auch für junge Menschen relevant, man muss nur richtig angehen.
Ganz genau. Also ich glaube, das sehen wir ja, ne, dass Kirche für junge Menschen kaum was zu bieten hat. Und ehrlich gesagt, wäre ich nicht Pastorin, da würde ich auch mit Kirche nichts am Hut haben wollen, weil es gibt für mich einfach gar keinen Ort in der Kirche, an dem ich mich groß willkommen fühle. Und dieses Selbstverständliche, dass man sich taufen lässt oder konfirmieren lässt oder so, das gibt es eben einfach nicht mehr, weil das Angebot an spirituellen Räumen so groß ist, dass man nicht unbedingt mehr in diese veraltete Kirche gehen muss, über die es ja auch so viele Vorurteile gibt. Und deswegen bin ich so gerne auf Instagram, weil ich da einfach reden kann und Menschen erreiche und vor allem zeige, guck, du kannst mich nutzen. Du kannst die Antworten, die ich suche oder auch denke, gefunden zu haben, die kannst du nutzen, wie du willst und wann du willst.
Weil du hast ja recht, was du gerade gesagt hast, weil wir sind ja in einer Zeit, wo auch Spiritualität durchaus eine Rolle spielt, ne, wo Menschen nach Spiritualität suchen und in ganz verschiedensten Dingen sie finden und nutzen. Und das wär ja eigentlich auch ein Stück weit eine Chance für das, was die Kirche oder was die Kirchen so betreiben. Ne?
Richtig. Nur müssen wir dafür rausgehen in diese Welt.
Da schließt sich für mich so ein Stück weit auch die Frage ein, weil du gerade gesagt hast, du würdest dich jetzt für die Kirche vielleicht gar nicht so richtig interessieren, wenn du nicht Pastorin geworden wärst. Wie ist denn das überhaupt passiert? Also wie bist denn du Pastorin geworden? Weil irgendwann muss es ja einen Moment in deinem Leben gegeben haben, wo du gedacht hast, hey, das ist eine gute Idee, obwohl die Kirche auch schon vor ein paar Jahren, als du diese Ausbildung gestartet hast, wahrscheinlich nicht das war, was dir als junge Frau total entsprochen hat.
Genau, ja. Also ich habe schon mit 14 entschieden, dass ich Pastorin werde und es gab für mich nie was anderes. Und das war, weil ich einfach in der Arbeit mit Kindern in meiner Gemeinde damals groß geworden bin. Mhm. Also Kirche war einfach mein Zuhause als Kind. Und ich wollte diese Gemeinschaft, die ich da erlebt habe, die wollte ich mein ganzes Leben lang haben. Und ich kannte nicht so viele andere Berufe in der Kirche. Und ich wollte gerne von Gott reden dürfen. Und dann habe ich entschieden, okay, dann werde ich Pastorin. Und dann habe ich gleich nach dem Abi, habe ich sofort angefangen, Theologie zu studieren und habe gemerkt, okay, die Welt da draußen und Kirche da draußen, die ist gar nicht so, wie ich sie als Kind in der Gemeinde erlebt habe oder als Jugendliche. Und hatte dann eine ganz tiefe Krise. Also auch eine richtig tiefe Glaubenskrise und habe immer gedacht, okay, du musst das jetzt durchhalten und wenn du dann Pastorin bist, dann kannst du Kirche so gestalten, wie du willst. Und dann kannst du das bieten oder dann kannst du das so machen, wie du denkst, wie Kirche sein sollte. Ja, und habe dann gemerkt, als ich dann endlich Pastorin war, nach vielen, vielen Jahren Ausbildung, über 10 Jahre, habe ich dann so analog gemerkt, okay, du stößt echt an deine Grenzen. Du kannst gar nicht so viel bewegen, wie du denkst. Du kannst nicht so Dinge starten und die sind erfolgreich, wie du dir das gewünscht hast. Weil eben so, auch so ein Traditionsabbruch, wie du vorhin gesagt hast, ne, ist. Und Menschen gar nicht kommen, wenn ich irgendwas anbiete.
Aber auf der anderen Seite ist das ja eine Stärke durchaus, die du jetzt umsetzen könntest, das, was du erlebt hast, quasi in deiner eigenen Gemeinde, diese Gemeinschaft, weil das kann Kirche ja durchaus, ne? Diese Gemeinschaft, die könntest du ja auch möglicherweise jetzt wieder so produzieren. Oder ist das auch eine Generationssache? Weil tatsächlich, das habe ich auch so bei mir in meiner Gemeinde, weil damals war es noch ganz klar, also ich komme vom Dorf, dass man irgendwie, ne, das war halt der Ort, wo man als junger Mensch hingeht, weil da passiert was, da war Gemeinschaft. So, ne?
Ja, also genau das denke ich auch. Aber zum einen fehlt immer mehr Personal dafür und dadurch eben auch Zeit und Kraft. Und zum anderen, wenn ich einlade oder irgendwas starte, auch für Jugendliche, dann kommen die nicht, weil die sich eben gar nicht mehr mit der Kirche verbunden fühlen und weil es ja wirklich vieles anderes gibt, was man machen kann. Mhm. Und meine Arbeit auf Instagram zum Beispiel, die verändert auch meine Gemeinde. Also klar gibt es immer welche, die das nicht gut finden, was ich tue. Das ist okay. Mhm. Aber mir folgen so viele junge Menschen aus meinem Ort, die ihre Pastorin vor Ort eben dadurch kennen und wissen, ach guck, das ist Fine und die lebt so. Und die dann eben auch in die Gottesdienste kommen oder mal zu einer Veranstaltung kommen. Einfach, weil die gesehen haben, dass ich da was plane und die sich mit mir verbunden fühlen und dadurch ja auch mit der Gemeinde verbunden fühlen.
Das heißt, Instagram und Social Media kann durchaus dazu beitragen, dass du mit deiner Gemeinde vor Ort mehr connectest, also das erreichst, was du gerade beschrieben hast, was schwer ist, so mit analogen Tools zu machen, wenn du irgendwie Einladungen oder Poster verschickst. So.
Richtig, ganz genau. Mhm. Und das ist leider noch nicht in allen Köpfen angekommen, dass es eben was Großes für Gemeinden sein kann, so mit Menschen zu kommunizieren, die man sonst gar nicht erreicht.
Lass uns doch gerade mal vielleicht ein bisschen über deine Gemeinde sprechen. Du hast es eben gesagt, bei uns im Norden sagt man Pastorin, das heißt, du bist im Norden irgendwo.
Genau, ich bin in einer Kleinstadt zwischen Hamburg und Kiel.
Mhm. Kleinstadt heißt, es ist auch eine eher dörfliche Gemeindestruktur oder ist das jetzt schon unverschämt, weil das Wort Stadt drin vorkommt?
Nee, wir sind tatsächlich, ich glaube, wir sind mittlerweile so klein, dass wir eigentlich gar kein Stadtrecht haben dürfen. Aber man kann Stadtrecht nicht mehr entziehen.
Ich verstehe, alles klar.
Ja, genau, aber wir haben knapp 5000 Gemeindemitglieder, also doch recht schon viel. Mhm. Wir sind so ein Fahrteam von 3 Personen, aber meine Gemeinde ist eben auch, wie die allermeisten Gemeinden, relativ alt. Mhm. Also die jungen Menschen, die treten aus, das kennen wir ja überall, also das ist nicht nur in meiner Gemeinde so. Mhm. Und meine Sonntagsgemeinde, wenn ich an die denke.
Also die Menschen, die sonntags in die Kirche kommen.
Genau, richtig. Die sind alle, naja, ich würde schon so sagen 70 plus. Mhm.
Du bist jetzt nicht gerade 70 plus. War das ein Schock für das Umfeld da, als du dann als junge Pastorin da aufgeschlagen bist?
Das war, glaube ich, kein Schock. Also doch, ich glaube, die kriegen immer kleine Schocks, meinte. aber ich glaube, mittlerweile sind sie dran gewöhnt und ich glaube, die schätzen das zum Teil auch. Also zum Beispiel, also hier waren immer Männer. Mhm. Seit den 60ern, 70ern gab es hier nur Männer in dieser Gemeinde. Und meine Kollegin und ich, wir sind die ersten Frauen hier. Hm. Und meine Kollegin, die ist recht konservativ und das ist total gut, weil das die Gemeinde sehr schätzt. Und ich bin eher so liberal und locker. Hm. So nenne ich es mal. Und bei mir gibt es im Sonntagsgottesdienst, wenn ich den Segen spreche, dann ist das eben auch mal die weibliche Form. Mhm. Also sie segne dich und nicht er segne dich.
Ah, ich verstehe.
Oder ich spreche auch feministische Themen in meinen Predigten an. Mhm. Und ich kriege da natürlich immer viele Rückmeldungen drauf, auch aus der Gemeinde. Und das ist total gut, weil das was bewegt. Also gerade die älteren Damen, die sagen dann, oh Mensch, hätte ich das vorher gewusst, dass Gott auch eine Frau sein kann oder eine Mutter. Oder hätte mir mal vorher jemand gesagt, dass man die Bibel auch auf diese Art und Weise lesen kann. Das hätte so viel in meinem Leben verändert. Und das wäre schon toll.
Wie ist denn das allgemein in der auch evangelischen Kirche? Also in der katholischen Kirche, da weiß man wiederum, also schon strukturbedingt ist das ein Männerverein so. Ne? Ist die evangelische Kirche auch eher männerdominiert?
Nee, also wenn ich an meinen Beruf denke, dann sind es, glaube ich, bald mehr Frauen als Männer, die diesen Beruf ausüben. Mhm. Aber die Kirche ist eben sehr Männer geprägt. Mhm. Denn Frauen hatten ja bis in die 60er durften die ja keine Pastorin oder Pfarrerin werden. Und so ist eben auch dieses Amtsbild, also wie soll man in diesem Beruf sein und sich geben und auch leben als Pfarrfamilie, ist sehr männergeprägt, mhm. immer noch. Und dagegen anzukämpfen und das zu verändern, das kostet sehr viel Kraft.
Was wahrscheinlich auch nicht so ganz so einfach ist, weil auch die Bibel ist ja doch ein relativ großer Männerhaufen so, ne? Also wenn du dir die ganzen Protagonisten mhm. anschaust, das sind ja alles Jungs, ne?
Mhm. Ja, und die wurde natürlich auch von Männern geschrieben. Also es ist schon ein sehr männlicher Blick auf die Welt und auf Gott.
Wie geht man damit um als feministische Pastorin?
Man kann die Bibel ja auch anders lesen. Und das tue ich. Also so gehe ich damit um, dass ich, die Bibel ist für mich ein total großer Schatz, aber ich nehme nicht alles wortwörtlich und ich lese die Bibel auch in ihrem Kontext, in dem sie entstanden ist. Also nehmen wir das Bild der Ehe mhm. zum Beispiel. Ja, die wurde, also das wurde natürlich von Männern geprägt, dieses Bild, in einer Zeit, in der Frauen darauf angewiesen waren, zu heiraten, damit ihr Leben gesichert ist. Mhm. Also ich lese das immer so, dass sich eben alles, was in der Bibel steht, eben auch mit der Zeit verändert und wir das für unsere Generation und für unsere Zeit auch lesen müssen. Mhm.
Das klingt auf jeden Fall alles in allem nach einem ziemlichen Fulltime-Job. Und wenn ich jetzt höre, dass ihr da zu dritt unterwegs seid in der Gemeinde mit 5000 Mitgliedern, kommst du ab und zu zum Schlafen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe feste Regeln mhm. zum Schlafen tatsächlich. Sonst könnte ich nämlich durcharbeiten. Also das ist so Abgrenzung und Pause machen, schlafen und im Urlaub wirklich Urlaub machen. Das ist eine große Übung.
Und dazu kommen dann noch, das hast du eben gesagt, zwei Kinder, richtig, die du als mhm. alleinerziehende Mutter noch versorgst. Das geht ja auch nicht mal eben nebenbei, ne?
Mhm, genau, mhm. ja, das musste ich üben und tatsächlich hat mir da auch Corona geholfen. Mhm. Im ersten Lockdown war ich ja mit den Kindern hier alleine. Und gleichzeitig ist ja unser Gemeindeleben komplett über den Haufen gefahren worden und wir mussten gucken, wie geht's jetzt weiter, was kann man machen, Kontakt halten, ohne sich treffen zu können, wovon ja so ein Gemeindeleben lebt. Mhm. Und das war sehr herausfordernd, hat ganz viel Zeit alles gebraucht, also dieses Muttersein und Pastorin sein. Es war wahnsinnig anstrengend, sodass ich bis in Herbst rein echt mit einem, also so am Burnout gekratzt habe. Und da habe ich dann eben, da musste ich auf die harte Tour lernen, wie ich eben meine Arbeit, die waren, also die so wichtig ist und man könnte immer noch mehr machen in diesem Beruf, mhm. weil alles so offen ist, eben zurückzunehmen und zu sagen, jetzt mache ich Pause, jetzt bin ich für mich auch da mhm. und nicht nur für die Kinder, sondern tatsächlich auch für mich und achte auf mich und meine Familie. Ja. Mhm.
Und das ist ja auch eigentlich ein wichtiges Thema, um es auch gerade in solchen Zeiten, aber auch eigentlich immer auch zu transportieren am Ende. Und dann sind wir wieder beim Vorleben und beim Vorbildsein auch. Ne? Also das heißt, wenn du das für dich austarierst und das auch so offen kommunizierst, dann ist es ja wahrscheinlich auch was anderen Menschen dann zum Beispiel eben auf Instagram hilft, sich mit dir zu identifizieren.
Genau richtig. Und das hilft auch, Kirche zu verändern. Hm. Weil ich habe zum Beispiel im ersten Lockdown, ne, da habe ich wirklich so viel gearbeitet und ich habe dann einmal gepostet, dass wir jetzt irgendwie chillen. Mhm. Und da habe ich die Rückmeldung gekriegt, aha, wie könnte ich denn als Pastorin chillen? Mhm. Ob ich nichts zu tun hätte oder auch wenn, also ich wohne nicht weit vom Meer. Mhm. Und das ist mein Erholungsort und wir fahren gerne mal einfach nur für 20 Minuten ans Meer. Wie kann es sein, dass ich in der Woche Zeit habe, als Pastorin ans Meer zu fahren? Hm. Ich könnte doch dann auch arbeiten. Also sowas muss ich mir schon anhören. Und das zeigt eben, ne, dass es auch in unserem Beruf unter uns Kolleginnen und Kollegen noch nicht angekommen ist, dass wir einfach auch Pause machen dürfen.
Ist das für dich eine Lebensaufgabe?
Was genau, dieses Reflektieren?
Nee, das passt, ja.
Oder dieser Beruf.
Dieser Beruf, das Kirche Reflektieren ist, ja. Nein, also das mit der Pastorin, ja. Also bist du angetreten, um das auf jeden Fall für immer zu machen, wenn du das auch schon so früh quasi wusstest, dass du das machen willst?
Ach du, ja, da stehe ich gerade an so einem Punkt, tatsächlich. Ich bin angetreten, um es für immer zu machen. Und dann hat sich's noch mal, mein Grund hatte sich dann nochmal geändert, warum ich Pastorin werden möchte. Und jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich mich entscheide, ob ich verbeamtet werden will. Also sozusagen eine Anstellung auf Lebenszeit habe. Und das ist ja was Gutes, das ist eine Sicherheit, ne? Und eigentlich ist es nur noch eine Formalität. Aber ich stelle mir gerade die Frage, will ich das für immer? Kann ich das auch für immer in dieser Kirche sein, die ja eben auch ihre Grenzen hat und die mir auch Grenzen setzt? Ich sag mal so, Pastorin zu sein, das ist für mich eine Lebensaufgabe, ja. Das will ich für immer sein. Aber sozusagen, ob Kirche für immer mein Ort sein kann, das weiß ich nicht.
Eine ziemlich ehrliche Antwort und ich kann es gut nachvollziehen und wünsche dir an der Stelle auf jeden Fall schon mal viel Glück für die Entscheidung. Auch wenn es nur eine Formalität ist, kann ich aber ne, kann ich nachvollziehen, warum die so wichtig ist am Ende. Vielleicht machen wir an der Stelle einfach mal einen kleinen Break und machen was ganz anderes, wo es nicht ums Glauben geht, sondern ums Wissen. Und spielen eine Runde vom Pferd, unser Wahr- oder Falsch-Spiel. Und da geht's um drei Geschichten, die alle relativ authentisch erzählt werden, hoffe ich. Diesmal von Martin Krinner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Ja, und die Geschichten, die haben auch am Ende irgendwas mit dir zu tun. Was genau, das erzählt der Martin dir jetzt selber.
Mit Religion kann jetzt nicht jeder was anfangen. Es gibt aber drei Anlässe, da kommen dann tatsächlich alle in die Kirche. Zur Taufe, zur Hochzeit und zu Beerdigungen. Und zu jedem dieser drei Anlässe erzähle ich jetzt eine kurze Geschichte. Zwei davon sind tatsächlich wahr. Eine ist aber frei erfunden. Und du, liebe Josephine, musst jetzt rausfinden, welche Story ist die vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du es ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
So, Mission ist grob klar geworden, ja? Gut.
Verstanden.
Dann hat das offensichtlich auch so ein bisschen was mit deinem beruflichen Feld zu tun. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier hingeführt werden von Martin. Aber hören wir uns das einfach mal an. Also ich kenne im Übrigen auch die Geschichten nicht und kenne auch damit nicht die richtige Antwort. Ich kann im Zweifel versuchen zu unterstützen, wenn du das Gefühl hast, dass ich dann unterstützen kann. Aber das werden wir jetzt sehen. Hier ist Geschichte Nummer 1.
Wir machen das jetzt mal chronologisch nach Lebensalter und starten in Geschichte Nummer 1 mit der Taufe. Genauer gesagt mit der etwas kuriosen Taufe des Stelios Athanaidis. Stelios Athanaidis ist der Sohn und Erstgeborene von Arius Athanaidis. Und der wiederum war ein enger Freund und Mitarbeiter eines großen griechischen Reeders Aristoteles Onassis. Und gemeinsam haben die beiden in den 1950er Jahren eine riesige Flotte an Öltankern und Walfängern gebaut und waren auf diese Art und Weise zu einem unanständig großen Haufen Geld gekommen. Im Gegensatz zu Onassis hatte der plötzliche Reichtum bei Athanaidis aber zu einer gewissen Verschrobenheit geführt, und zwar ganz zum Leidwesen seines Sohnes. Als der nämlich 1952 zur Welt kam, da wollte sein Vater ihn genauso taufen lassen wie seine Schiffe. Und wie das geht, das kennt man ja. Man nimmt eine Flasche Shampoos, bindet sie mit einer Leine oben an der Schiffsreling fest und lässt sie dann mit Schwung gegen den Bug knallen. Und analog dazu wollte Athanaidis die Schwimmblase eines Thunfisches mit Weihwasser füllen lassen und dieses Taufpäckchen dann seinem kleinen Stelios gegen die Stirn schleudern. Der Priester seiner Gemeinde war damit allerdings überhaupt nicht einverstanden und hat sich geweigert, seine Kirche für so ein blasphemisches Ritual herzugeben. Deswegen musste Athanaidis ausweichen und zu Hause hat er seinen Sohn dann aber nochmal, ja, sozusagen zweitgetauft, inklusive Thunfischblase. Ob der Kleine das Schauspiel allerdings genauso lustig fand wie sein Vater, naja, das dürfte zweifelhaft sein.
Nee, das glaube ich nicht.
Guck mal, da ist die Kirche doch schon damals, wenn diese Geschichte denn stimmen mag, einfach mal neue Wege gegangen.
Ja.
Glaubst du, könnte es stimmen? Oder, also du musst erst am Ende antworten, wenn du alle Geschichten gehört hast, aber so bauchgefühlmäßig hast du dann, passiert da irgendwas in dir, wenn du das hörst?
So reiche Räder kann ich mir schon vorstellen, dass sie solche Ideen haben.
Hm.
Und ich meine, ich habe schon auch normale Taufeltern getroffen, die hatten auch schon verrückte Ideen. Könnte wahr sein.
Hast du da eine, die du erzählen darfst, oder ist das alles hier so eher so unter dem Mantel der Verschwiegenheit?
Ja, ja, eher so Letzteres.
Ich verstehe. Geschichte Nummer zwei.
In der zweiten Geschichte gehen wir jetzt einen großen Lebensabschnitt weiter, denn jetzt wird geheiratet. Naja, oder auch nicht, denn jetzt geht es darum, wie man eine geplante Hochzeit wieder los wird.
Jody, I've been waiting for this moment my whole life. I love you to death. And I want you to marry me.
Jody. I'm sorry. I'm sorry.
So, dieser Mann ist ja schon zu bedauern. Er macht seiner Freundin einen Heiratsantrag live im Nachmittagsfernsehen. Und sie sagt nein. Naja, man kann allerdings auch sagen, vielleicht hatte er sogar Glück. Denn wie oft passiert es, dass Paare sich verloben, eine Riesenhochzeit planen, und dann überlegt es sich kurz vorher vielleicht doch nochmal einer von beiden anders. Dann ist der Saal schon gebucht, die Band engagiert, das Catering bestellt und die Flitterwochen sind vielleicht auch schon klar gemacht. Und dann kommt zur persönlichen Tragödie auch noch das Problem, dass man eine Menge Kohle ausgegeben hat für nix und wieder nix. Für solche Fälle gibt es jetzt allerdings die Agentur Cancelled Weddings. Und dort können heiratswillige Sparfüchse eine Second-Hand-Hochzeit erwerben. Und das heißt, die Agentur kauft das gesamte abgesagte Programm von Paar Nummer 1 und verhökert das Komplettpaket an Paar Nummer 2. Und alle sind glücklich. Das erste Brautpaar, weil es wenigstens einen Teil seiner Kosten wieder reinkriegt. Das zweite, weil es eine Hochzeit im Traumschloss oder am Strand in der Karibik für einen Apfel und ein Ei bekommt. Und die Agentur, weil sie wahrscheinlich für ihre Mühen eine fette Provision einstreicht.
Wirklich, meinst du das ernst?
Also wenn es diese Idee nicht gibt, dann sollte man sie auf jeden Fall schnell umsetzen. Das ist auf jeden Fall eine geniale Idee.
Das wollte ich auch sagen, damit kann man richtig scheffeln.
Ja, auf jeden Fall. Ärgert dich das eigentlich manchmal, dass Kirche für so Rituale benutzt wird? Also dass alle Weihnachten in die Kirche laufen, dass sie dann auflaufen bei dir, wenn es um Taufen, wenn es um Hochzeiten geht? Oder sind das wichtige Ankerpunkte, die die Kirche jetzt noch so hat?
Ja, also mich ärgert das überhaupt nicht. Ich weiß, dass das viele Kolleginnen und Kollegen ärgert und die sich so ein bisschen ausgenutzt fühlen oder nur als schönes Beiwerk, weil die Leute eben so das romantisch in der Kirche finden, getraut zu werden. Ich finde, sollen die. Das ist total in Ordnung. Aber das ist eben für mich eine Chance, von Gott zu sprechen. Gerade bei Hochzeiten, ne? Also ich bin bei Hochzeiten immer richtig doll aufgeregt, weil da eben so viele Menschen in den 20ern, Mitte 30ern sitzen. Mhm. Und dann denke ich immer, boah, jetzt musst du echt abliefern, ne? Jetzt musst du echt hier gut sein und witzig und charmant und das irgendwie hier von Gott sprechen auf eine moderne Art und Weise, sodass sie rausgehen und denken, wow, Kirche kann ja cool sein. So. Weil das ist unsere Chance. Mhm. Und man kann aber auch da vorne stehen und verbittert sein und denken, die wollen ja hier gar nicht ihren Segen haben, die wollen ja hier einfach das nur romantisch haben. Ja, da hat ja niemand gewonnen.
Ja, stimmt. Macht irgendwie schlechte Laune auf allen Seiten, ne?
Ja, genau.
Glaubst du, die Geschichte hier gerade mit recycelten Hochzeiten, könnte was dran sein?
Auf jeden Fall. Das ist so eine geniale Geschäftsidee.
Wenn nicht, machen wir das auf.
Deswegen. Wenn nicht, tun wir beide uns zusammen.
Auf jeden Fall. Du sitzt ja da auch an der Quelle. Ja.
Eben, deswegen.
Hier ist Geschichte Nummer 3.
Und in der dritten Geschichte geht es jetzt um das Ereignis, das wohl am ehesten dazu taugt, Menschen religiös zu machen. Es geht um den Tod. Oder besser um eine spezielle Bestattungspraxis. Die hängenden Särge vom Volk der Bo im Süden Chinas.
As someone from the 21st century, to even imagine remotely that hundreds of years ago, 1,000 years ago, these people here were able to pretty much freehand climb these cliffs, putting a huge weight on the cliff face. It's just unthinkable.
Wong Hao Man ist von Beruf Entdecker. Und bei einer seiner Touren durch Südchina hat er die senkrechten Friedhöfe der Bo untersucht. Und die muss man sich folgendermaßen vorstellen. In den steilen Felswänden über mehreren Flüssen in der Region hängen uralte Särge gut sichtbar in schwindelnder Höhe. Die niedrigsten so etwa 20 Meter über dem Flussbett, die höchsten ungefähr 200 Meter hoch. Und getragen werden sie von Holzpfählen, die die Bo vor Jahrhunderten in die Wand geschlagen haben, oder sie liegen auf schmalen Felsvorsprüngen. Wie sie da allerdings hinaufgekommen sind, das weiß keiner so genau. Denn die Bo sind ein ausgestorbenes Volk. Die letzten von ihnen wurden vor etwa 400 Jahren vertrieben. Und sie haben nichts überliefert, keine Schriftstücke und keine Geschichten, nur diese seltsamen hängenden Särge. Und dass von denen trotz ihres Alters kaum einer abstürzt, liegt daran, dass jeder einzelne aus einem massiven Baumstamm geschlagen wurde. Die modern also nicht so einfach weg. Sie wiegen dadurch aber auch um die 300 Kilo mit Inhalt. Und genau das macht diese vertikalen Friedhöfe jetzt so rätselhaft. Denn die Frage lautet, haben die Bo ihre Toten von der Felskante aus runtergelassen? Oder haben sie sie mit einer Leiter hochgetragen? Oder konnten sie vielleicht, den Verdacht haben manche Einheimische, konnten sie vielleicht fliegen?
We realized that, hey, here's something that is unique and mysterious.
Tja, das bleibt bisher ein Rätsel.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
So, meine liebe Fine, jetzt bist du dran. Drei wunderschöne Geschichten. Jetzt musst du dir halt überlegen, welche die richtige oder die falsche ist.
Ja. Also ich roll das mal das Feld von hinten auf.
Bitte.
Ich weiß, dass es diese hängenden Särge gibt.
Mhm. Vorteil auf jeden Fall, großer Vorteil.
Ja, ich will doch hoffen, dass schon jemand so clever war und diese Second Wedding Agentur gegründet hat.
Ja.
Glaube ich schon. Also dann muss das doch mit der Reederei und dem Reeder eine Lüge sein.
Die Nummer mit der Fischblase und der Babytaufe, ja.
Ja.
Ja, die kommt mir auch ein bisschen seltsam vor. Aber manchmal sind es ja auch die seltsamen Geschichten, die wirklich passieren, ne? Aber ich kann deiner Argumentation folgen und habe keine anderen Argumente. Also ich könnte dir jetzt nicht irgendwie sagen, so, aber denk mal drüber nach, dass.
Und guck mal, selbst wenn der Vater das so wollte, ne, dieses Baby hat ja auch eine Mutter. Und ich glaube nicht, dass die wollte, dass ihr Kind mit einer Flasche getroffen wird.
Ja, es war ja dann im Spiel eine Fischblase, ne? Aber trotzdem ist es so, I don't know.
Auch ein bisschen eklig.
Wollen wir mal hören, was Martin dazu sagt?
Ja.
Gut.
Und hier kommt die Auflösung. Ich fange mal hinten an. Geschichte Nummer 3, die mit den hängenden Särgen, die ist wahr. Die Bo haben ihre Toten nicht beerdigt, sondern in der Wand bestattet. Und die Frage, wie sie die Särge da hochbekommen haben, die ist nach wie vor nicht geklärt. Die zweite Geschichte, die mit den gecancelten Hochzeiten, die als Komplettpaket wiederverkauft werden, die stimmt ebenfalls. Corona-Absagen sind da allerdings keine dabei. Erfunden war dagegen die erste Geschichte, denn so doof, dass er sein Kind genauso taufen möchte wie seine Schiffe, kann kein Reeder sein.
Fine, herzlichen Glückwunsch. Es tut mir ein bisschen leid für uns, weil jetzt mit der Geschäftsidee wird es dann wohl offensichtlich nichts. Da musst du noch einen Moment Pastorin bleiben.
Sehr gerne sogar.
Wo du eben gesagt hast, du wirst ab und zu mal nervös, wenn du dann ja so zu speziellen Anlässen dann auch wie einer Hochzeit dann junge Menschen an Bord hast. Das fand ich ganz spannend. Also ist das tatsächlich was, wo man immer mal wieder dann auch nervös ist? Oder ist das, also zum Beispiel so ein Sonntagsgottesdienst, ist das dann einfach sowas, was man halt immer macht und dann bereitet man sich irgendwie vor und dann geht man darauf und dann erzählt man was und dann ist gut?
Ja, also da bin ich gar nicht mehr nervös. Mhm. Ich bin auch bei Beerdigungen nie nervös. Das klingt immer für Menschen komisch, aber ich liebe es, Beerdigungen zu machen.
Mhm.
Weil ich so gerne Menschen begleite und davon spreche, also so vom Leben spreche und das deute im christlichen Sinn. Da ist immer nur meine allergrößte Angst, den falschen Namen zu nennen.
Oh Gott.
Jedes Mal. Ja. Das wäre für mich, also ich würde mich in Grund und Boden schämen, würde ich mal den falschen Namen nennen.
Ist wahrscheinlich noch nie passiert.
Nee, ist es noch nie. Ich checke das, während ich die Beerdigung vorbereite. Ich spreche vorher nochmal mit den Bestattern. Dann, wenn ich auf den Sarg oder die Urne zugehe, lese ich auch nochmal die Schleifen. Und wenn ich dann den Namen nenne, dann achte ich immer auf die Reaktion der Gemeinde. Ist es wirklich meine allergrößte Angst, den falschen Namen zu nennen?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist so ein bisschen so wie dieser Traumklassiker, den man irgendwie als Kind wahrscheinlich hat den jeder mal irgendwie ohne Hose in die Schule zu gehen oder sowas.
Ja,
ne?
Genau.
Stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Aber ich kann auch tatsächlich ganz gut nachvollziehen, dass du das mit den Beerdigungen für dich ein wichtiger Moment ist, weil im besten Fall bist du ja, wenn Menschen um dich herum das glauben, was du dann quasi mitgeben kannst, dann kannst du ja was mitgeben. Also dann bist du ja einer der wenigen Momente, die Trost spenden können in einer unendlich traurigen Situation. Ne?
Ganz genau, ja. Das ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe.
Bist du eigentlich lieber irgendwie vorm Altar oder auf Instagram unterwegs?
Lieber vorm Altar.
Tatsächlich?
Ja. Also es ist komisch, aber also auf Instagram, da kann ich halt total ich sein. Soweit das ist mein Account, da bestimme ich, worum es geht. Da lasse ich mir auch von niemandem reinreden. Aber ich liebe das, Gottesdienste zu feiern und so richtig mit Menschen zusammen zu sein.
Ist das eigentlich ein großes Problem, dass du alleinerziehend bist, wo wir eben über Ehen und Scheidungen und heilige Sakramente und so ein Krams, also ich weiß, dass die katholische Kirche da auf jeden Fall keinen Spaß versteht.
Nee, also das habe ich noch nie als Problem erlebt. Es gibt natürlich Gemeindemitglieder, die haben sich so Sorgen gemacht, wie ich das denn jetzt schaffen soll. Und ob es mir gut geht und so, aber das war eher auf eine wirklich liebe Art und Weise. Aber dass ich dafür verurteilt werde, ist mir gar nicht passiert. Doof ist nur, dass man muss dann sozusagen darüber sprechen im Kirchengemeinderat, also diesem leitenden Gremium der Kirchengemeinde. Und das ist halt irgendwie auch was Doofes, ne? Dass man sich dafür rechtfertigen muss oder erklären muss.
Ach, du musst dein Privatleben quasi dann da erklären, tatsächlich?
Genau, ja. Und das ist noch so ein ganz altes Gesetz, so ein altes Kirchengesetz, dass man dann eben auch zum Bischof gehen müsste und der da mit einem so ein Gespräch führt, ob man noch so tragbar ist für die Gemeinde. Denn es gibt ja, also meine Gemeinde ist zum Glück auch eine ganz offene Gemeinde, aber es gibt ja sehr konservative Gemeinden, wo dann wirklich für die Gemeinde die Pfarrperson, die sich getrennt hat, nicht mehr tragbar ist und die dann nicht mehr wollen.
Ja, ich meine, ne, da sind wir wieder irgendwie ein Stück weit bei den Grenzen auch, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie als junge Frau, die sich dann getrennt hat, dann ein ausschweifendes Sexleben zu führen, ist wahrscheinlich dann nicht so das Thema für dich als Pastorin selbst, also wenn du es dann wollen würdest, ne, das will ich dir jetzt auch gar nicht unterstellen, aber da sind dann schon auch Grenzen, weil du eine öffentliche Person bist und diesen Job hast, oder?
Ganz genau,
also
ja.
Dir wird wahrscheinlich genau auf die Finger geguckt, mit wem du dich dann abends mal irgendwo triffst auf dem Wein oder so.
Richtig.
Ja.
Sogar der Einkauf. Also wenn ich, es gibt schon Gemeindemitglieder, die gucken genau in Korb rein.
Interessant.
Ja.
Glaubst du so mit deiner Erfahrung, und du hast ja im Guten und im Schlechten jetzt so Erfahrung mit dem Social Media, dass Kirche und Glauben intensiver auf Social Media stattfinden sollte, nach dem, was du quasi in deiner Gemeinde erlebst und erlebt hast?
Ja, das finde ich auf jeden Fall, denn das ist der Ort, wo ja die Menschen sind, auf Social Media, jetzt gerade auch während dieser Pandemie. Und deswegen darf Kirche da auf gar keinen Fall fehlen. Aber ich finde eben auch, dass es kein Zwang sein sollte, weil das macht eben ganz vielen, macht es keinen Spaß, irgendwie Social Media mäßig sich noch zu engagieren und da zu sein, und dann wird es schlecht. Viele verstehen auch noch nicht, dass man auf Social Media nicht Kirche einfach digital machen kann, so wie man es analog macht, dass das nicht funktioniert, sondern man auf Social Media mehr von sich zeigen muss. Und das wollen die meisten nicht. Und das ist auch total okay. Das kann auch nicht jeder in dieser Offenheit, in der ich das zum Beispiel mache. Hm. Und bevor man also das schlecht macht oder mit wenig Lust oder mit viel zu großen Hemmungen, sollte man das lieber auch als Kirche lassen.
Hast du irgendwann mal drüber nachgedacht, das mit dem Instagram wieder sein zu lassen?
Ja, immer und immer wieder. Hm. aber tatsächlich nie, wenn es irgendwie digital da irgendwie irgendwas kam, sondern wenn mir der Druck aus dem analogen Leben zu groß wurde. Hm. Also in Kirche gibt es natürlich auch Neid und klar. Konkurrenz hm. und Lästern und Messer in den Rücken rammen oder so. Also genau, und wenn das zu viel wurde, dann habe ich schon gedacht, oh, nee, warum soll ich das machen? Also ich könnte auch einfach ein schönes, ruhiges Leben führen als Gemeindepastorin.
Hm. Hm. Wünschst du dir vielleicht manchmal, oder wäre es eine Option, dass dieser ganze Laden irgendwann mal an die Wand fährt? Also, ne, also gerade auch mit diesem ganzen öffentlichen Bild, was Kirche hat, mit diesen ganzen Skandalen, so dass man irgendwie so einen Neustart wagen könnte, dass dieser ganze alte Sumpf, diese ganze alte Last, die ihr alle mitschleppt, ne, dass die mal raus ist und man sagen könnte, hey, wir fangen mal von vorne an. Wir machen mal ein neues System Kirche. Wir denken das einfach mal neu und lassen den ganzen alten Kram hinter uns, weil der ja zum Teil wirklich sehr, sehr gruselig ist.
Das wünsche ich mir für Kirche. Mhm. Und ich glaube, wir sind auch mittlerweile an so einem Punkt, an dem alle wissen, es geht nicht mehr so weiter wie bisher. Also Kirche an sich kann niemals sterben. Die kann niemals aufhören zu sein, weil das Gotteskirche ist. Und die können Menschen nicht kaputt machen. Aber ich glaube, Kirche, wie sie jetzt ist, liegt im Sterben. Wir wissen, so geht es nicht mehr weiter mit ihr. Und wir versuchen gerade, glaube ich, sie so am Leben zu erhalten. Und ich denke, kommt, lasst sie einfach jetzt sterben. Lasst uns ganz von vorne anfangen. So sehe ich das gerade.
Josephine Teske ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in deinen Sonntag. Liebe Fine, vielen lieben Dank. Du kannst jetzt noch eben kurz droppen, wo wir dich denn auf Instagram finden. Als evangelische Pastorin ist sie da nämlich unterwegs.
Seligkeitsdinge.
Oh, schön.
Bin ich.
Danke für das sehr offene und ehrliche Gespräch und dir noch einen schönen Sonntag.
Danke. Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.